ARD Sounds.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
Zu Gast ist einer der Ernährungsdocs, Jörn Klaasen. Herzlich willkommen, freue mich, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch, dass ich eingeladen wurde.
Sehr gerne. Wir reden übers Abnehmen, wir reden über Gesundheit. Tolles Thema für den Karfreitag, würde ich sagen, wo die Fastenzeit endet und man sich dem Genuss wieder hingibt. Vielleicht zu einem etwas gesünderen Genuss. Ja. Sie werden dieses Jahr 75, das darf ich verraten, ist auch wichtig ganz am Anfang. Denn, wenn man diese Sendung im Video guckt, wird man sehen, es sieht aber deutlich jünger aus. Also geht für 10 Jahre jünger durch. Und das Einzige, was zu Ihrem Alter richtig gut passt, sind die weißen Haare. Also kann man eigentlich das Ergrauen der Haare mit Ernährung überhaupt nicht beeinflussen? Das wäre doch mal wirklich eine Marktlücke.
Nein, das kann man nicht. Ich bin schon sehr früh grau geworden, so Mitte 40, und habe einen Bruder, der wurde schon Mitte 20 grau. Also das ist einem ein bisschen mehr in die Wiege gelegt.
Es gibt ein neues Buch namens Die Ernährungsdocs, gesund abnehmen mit der Anti-Entzündungsformel und mit der These, dass viele Leute daran gehindert werden, abzunehmen, wegen Entzündungen im Körper, die das verhindern. Das ist sozusagen auch das, worum es zentral heute Vormittag gehen soll. Ganz zu Beginn würden Sie sagen, wenn man dieses Entzündungsproblem vom Tisch hat, ist auch das Thema Übergewicht in der Gesellschaft weg?
Also man kann nicht sagen weg, aber es wird deutlich gebessert. Denn chronische Entzündung, und es geht nicht um akute Entzündung, also eine akute Infektion, darum geht es nicht, sondern die chronisch schleichenden Entzündungen, die machen das Problem. Und die sind unglaublich verbreitet, viel mehr als man denkt. Also nehmen wir nur zum Beispiel, wir kennen ungefähr heute 100 verschiedene Autoimmunerkrankungen.
Ja.
Alle führen zu chronischen Entzündungen. Alle. Egal, wo sie sich abspielen, ob in der Leber, am Darm, wo auch immer. Und diese chronischen Entzündungen sind schleichend. Und die geben bestimmte Substanzen ab, die dann zum Übergewicht führen.
Und viele werden das wahrscheinlich gar nicht wissen. Ja, die haben das Übergewicht, kämpfen dagegen an und versuchen dies und jenes und haben keine Chance wegen dieser Entzündung. Habe ich richtig verstanden?
Genau so. Das ist das ganz Schwierige, dass man diesen Zusammenhang bisher nicht so richtig beachtet hat. Und die chronischen Entzündungen sind aber auch die Basis zum Beispiel für Arthrose, sind die Basis für Arteriosklerose, also für Herzinfarkt, koronare Herzkrankheit. Das sind alles chronische Entzündungen, die da eine Rolle spielen. Es ist die Krux eigentlich des Erwachsenenalters, die chronische Entzündung. Und auch viele Krebsarten entstehen dadurch.
Also kann man mit dem Thema Entzündung eine Menge an Gesundheits- und Wohlbefinden beeinflussen. Ja. Die Frage ist, wie erkennt man, ob man betroffen ist? Muss man zum Arzt gehen, Blut abnehmen lassen?
Ja, das sollte man tun, denn es gibt bestimmte Laborwerte, die einem zeigen, ob eine chronische Entzündung vorliegt. Nun ist es aber trotzdem so, dass bestimmte chronische Entzündungen sich kaum im Blut zeigen. Mhm. Da muss man sozusagen mehr die Klinik nehmen. Also zum Beispiel ein geschwollenes Knie bei Arthrose zeigt sich nicht unbedingt im Blut. Aber der Arzt kann es erkennen, indem er den Patienten untersucht.
Also da hat er dann sozusagen Verdachtsmomente.
Genau so.
Und wenn Sie sagen, dass man das aber im Grunde genommen durch den Arzt erkennen kann, dass man von Entzündung betroffen ist, heißt das, da gibt es auch einen immensen Fortbildungsbedarf bei Ärzten und Ärztinnen?
Ja, das Bewusstsein dafür muss aus meiner Sicht sehr geschärft werden, dass das eins der größten Probleme des erwachsenen Menschen heute ist. Egal, wo er lebt, die chronischen Entzündungen. Und dazu ist es sinnvoll, dann eine Blutuntersuchung zu machen, aber auch mal wieder den Menschen körperlich komplett zu untersuchen. Das hilft dann.
Ich kann mich erinnern, als ich Kind war, hat meine Mutter eine Frauenzeitschrift abonniert. Und ich glaube, ihr am jedem vierten Titel war die super Diät, was weiß ich, 15 Kilo in 2 Wochen abnehmen, vielleicht ein bisschen übertrieben, keine Ahnung. Ja. Das Thema ist also eigentlich Jahrzehnte alt. Würden Sie so weit gehen zu sagen, das ist eigentlich alles für einen Kuckuck?
Mindestens. Man muss ganz deutlich sagen, die Diäten sind heute völlig out. Weil wir wissen, das sind immer diese Versprechungen. In 4 Wochen hast du dein Idealgewicht und so etwas. Und dann macht man eine Extremdiät, hat vielleicht tatsächlich sein Idealgewicht und dann geht man wieder in die alten Gewohnheiten. Aber inzwischen hat der Körper gelernt, mit wenig auszukommen. Nun kriegt er wieder ganz normal und viel. Das heißt, aus dem Vielen macht er viel zu viel. Denn wir haben allein 100 Billionen Bakterien im Darm, die uns helfen, aus wenig viel zu machen. Das ist unsere Evolution. Das heißt, wir konnten uns satt essen, aber dann gab es auch mal eine Woche wieder nichts. Und das ist natürlich heute im wahrsten Sinne des Wortes tödlich, wenn man eben aus viel, viel zu viel macht. Und das ist dieser Jojo-Effekt. Das heißt, ich gehe in meine alten Gewohnheiten und dann ist der Körper eigentlich auf wenig programmiert und lagert das, was dann viel zu viel ist, ab. Und dann nimmt man wieder zu und meistens wiegt man am Ende mehr als vorher.
Viele Menschen sitzen im Büro und denken, sie tun sich was Gutes, weil sie eine Schale mit geschnittenen Äpfelchen dabei haben und den ganzen Tag snacken, vielleicht noch ein paar Nüsschen dabei. Ja. Ist aber das Gegenteil, ne?
Ist nicht gut. Also sonst ist es grundsätzlich besser natürlich. Man hat ein Schälchen Obst anstatt jetzt die Tafel Schokolade. Aber wenn man dauernd snackt, ist das für den Stoffwechsel sehr schädlich. Es braucht Ruhephasen. Sodass das Ideal eigentlich heute ist, zu sagen, 3 Mahlzeiten am Tag und 4 bis 5 Stunden Pause. Damit sich der Stoffwechsel wieder regenerieren
kann. Normaler Rhythmus, Frühstück, Mittagessen, Abendessen.
Genau so.
Aber viele versuchen auch Intervallfasten und dann so 16 Stunden nichts zu essen. Was halten Sie davon?
Das kann man tun, gerade wenn man tendenziell übergewichtig ist. Dass man dann sagt, okay, ein Intervallfasten kann schon sinnvoll sein. Denn wenn ich 16 Stunden Pause mache, einschließlich Schlaf, baut der Körper ab, sodass ich sozusagen auch den Zellmüll, all das wird sozusagen abgebaut und ich nehme in dieser Zeit dann ab. Und in den 8 Stunden, wo ich esse, kann ich 2 bis 3 Mahlzeiten in normaler Form essen und dann muss ich selbst herausfinden, will ich nun Gewicht verlieren damit oder will ich mein Gewicht halten damit? Komme ich damit gut zurecht? Denn eins ist sicher klar, Ernährung ist was sehr Individuelles und man wird keinem Menschen abnehmen können, dafür selbst die Verantwortung zu übernehmen.
Diese Serie Ernährungsdocs, das machen Sie zusammen mit 3 weiteren Medizinerinnen und einem Mediziner, Viola Andresen, Silja Schäfer und Matthias Riedel sind ja mit im Boot. Und klingt ja insgesamt so, das Konzept, ja, als sei mit gesunder Ernährung fast schon die Schulmedizin überflüssig. Ist das zu weit gedacht?
Das ist sicher zu weit gedacht. Ich glaube aber, dass was das bewirkt hat, diese Sendung, die ja jetzt gut 12 Jahre läuft, dass wir Bewusstsein entwickelt haben, was die Ernährung oder was wir mit der Ernährung tun können. Und unser Ziel war von Anfang an Hilfe zur Selbsthilfe. Das Problem ist ja heute, der Patient ist fast immer passiv. Das heißt, er geht zum Onkel Doktor, dann kriegt er ein Rezept und dann muss er die Tabletten nehmen. So. Und das ist sehr gut angekommen, erstaunlich gut. Wir haben nicht gedacht, dass so viele Menschen, Millionen Menschen das angucken, weil sie gemerkt haben, ich kann jetzt wirklich was für mich selbst tun, indem ich auf die Ernährung achte. Und bis vor ungefähr 15 Jahren hat die Ernährung kaum eine Rolle gespielt in der Medizin. Ich habe einen Bereich geleitet für chronisch entzündliche Darmerkrankungen im Krankenhaus und da hat vor 15, 20 Jahren es immer noch geheißen, Ernährung hat keinen Einfluss. Und schon der Laie sagt sich natürlich, wie kann das denn sein, wenn der Darm chronisch entzündet ist und ich tue mindestens 3-mal am Tag was in mich hinein, wieso hat das keinen Einfluss? Und das wissen wir heute deutlich besser, dass wir sehr viel mit der Ernährung erreichen können bei den verschiedensten Krankheitsbildern.
Sie wissen das als Arzt und als Autor, aber die Gesellschaft wird immer dicker. Interessiert sie sich nicht mehr dafür, so für Gesundheit, so in dem Sinne? Oder fehlt da so der Kick, an sich selbst zu denken?
Ich glaube, es fehlt der Kick. Und es ist so, dass viele Leute sagen, ich habe keine Zeit. Also kaufen sie hochverarbeitete Lebensmittel, die man einfach nur noch in den Topf haut, aufwärmt. Und im Grunde genommen ist da nichts Vernünftiges mehr drin, weil hochverarbeitet mit vielen Zusatzstoffen.
Was heißt das genau, Zucker. Hochverarbeitete Lebensmittel?
Hochverarbeitet, industriell ist was gemacht. Also ob das jetzt die Tütensuppe ist oder sie kriegen, weiß ich nicht, den fertig gemachten Eintopf. Da ist häufig viel zu viel Zucker, viel zu viel Salz drin. Und das ist ungünstig. Und die Menschen sagen eben, ich habe keine Zeit. Sie nehmen sich auch sonst keine Zeit fürs Essen. Ich sehe das ja in der Stadt, dass die Menschen dann, sagen wir mal, ihr Mittagessen, während sie shoppen, machen. Da haben sie dann ihre halbe Pizza in der Hand. Und sie nehmen sich nicht wirklich Zeit fürs Essen. Also ich glaube, es ist auch wichtig, wie wir essen, nämlich in Ruhe und darauf konzentriert. Das gilt auch dafür, dass man abends nicht während der Tagesschau unbedingt isst, sondern sich wirklich mal aufs Essen konzentriert. Das wäre eine Empfehlung.
Wobei, das macht die Tagesschau manchmal noch besser erträglich, was da so gerade an schlechten Nachrichten läuft. Aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Wir schauen ja beim Thema Abnehmen gerne auf die Kalorien. Und ich lese aus Ihrem Buch, ja, ein Widerspruch raus. Sie schreiben unter anderem, dass gesunde Öle helfen, abzunehmen, zu erreichen, schlanker zu werden.
Ja.
Beispielsweise, wie sie in Nüssen enthalten sind. Jetzt gibt es, also ich esse beispielsweise sehr gerne Erdnüsse, also aus der Schale, ohne was dabei.
Ja, nicht gesalzen.
Nicht gesalzen, um Gottes Willen, auch nicht geröstet, sondern natürliche Erdnüsse.
Ja. Ja.
So. Und die haben noch massenhaft Kalorien, gelten so eher als Dickmacher, aber dann tue ich mir trotzdem auch im Sinne der gesunden Fette was Gutes.
Ja, das ist genau das Thema, was oft falsch gesehen wird. Wir reden ja heute nicht mehr von Kalorienzählen, sondern von Nährstoffqualität. Und gute Fette sind für den Stoffwechsel unwahrscheinlich gut und aufbauend und antientzündlich.
Mhm.
Ja? Das heißt, wenn ich nur die Kalorien zähle, zähle ich nur die Energie, aber nicht die Qualität des Nährstoffes. Ob er eben zum Beispiel gegen Entzündungen wirkt oder Entzündungen sogar fördert.
Und das bei einer Nuss ist ja noch den Unterschied gibt zwischen Erdnuss, Haselnuss, Walnuss und die Hasel- und Walnuss eher den besseren Ruf hat?
Ist
das dann doch, das ist so.
Ist so, gerade wenn man etwas mehr Mengen nimmt, dann sagen wir, nehmt am besten ein Nussgemisch. Größenordnung eine gute Handvoll am Tag wäre das richtige Maß.
Für Nüsse. Wenn meine Frau streng guckt, wegen zu vieler Erdnüsse, kann ich sagen, Dr. Klaasen hat gesagt, mach.
Ja, es kommt drauf an, wie groß die Schüssel ist.
Ne? Okay.
So, Sie können sich nicht dauernd auf mich berufen.
Okay. Zucker und Süßstoffe haben wir gerade schon mal ein bisschen gestreift. Viele Menschen ersetzen ihren Flüssigkeits- oder gestalten ihren Flüssigkeitsbedarf dadurch, dass sie gesüßte Getränke trinken und glauben, sie tun sich was Gutes, wenn man dann halt so ein Light-Produkt oder so ein Zero-Produkt nimmt.
Also das ist eins der größten Probleme überhaupt heute, auch fürs Dickwerden. Der viele Zucker in den Softdrinks. Das ist egal, ob man jetzt zu Alnatura geht und sich vermeintlich einen gesunden Apfelsaft kauft, dann guckt man mal darauf. In 100 Millilitern sind 16 Gramm reiner Zucker.
Industriell da reingetan oder ist es Fruchtzucker?
Dazu getan. So, und nun trinkt man meinetwegen dann 200 Milliliter, ein gutes Glas voll, dann hat man schon 32 Gramm. Die WHO empfiehlt aber nicht mehr als 25 Gramm zusätzlicher Zucker am Tag. Denn wir haben genügend Glucose und Fructose in unseren Nahrungsmitteln. Wir brauchen also gar keinen Zuckerzusatz. Und das passiert eben in ganz vielen Nahrungsmitteln. Und da sind die Softdrinks mit die größten Dickmacher. Das ist das eine, Zucker.
Mag sein, aber jetzt die Getränke, die Zero beworben werden, die, null Inhalt.
Die haben Süßstoffe.
Ja.
Ja. Und die sind mindestens genauso schädlich.
Mindestens sogar.
Ja. Denn die Süßstoffe schädigen zum Beispiel unser Mikrobiom. Früher haben wir gesagt Darmflora. Das ist also die Anzahl der Keime in unserem Dickdarm vor allen Dingen. Und die schädigen die Zusammensetzung. Und diese Zusammensetzung ist sehr wichtig, auch für unser Gewicht. Und das haben wir früher gar nicht so richtig gewusst und bedacht. Und wenn das passiert, können chronische Entzündungen im Darm entstehen. Und das ist eines der schlechtesten Dinge für den Gesamtstoffwechsel.
Das heißt, wenn Sie richtig zu sagen hätten, würden Sie diese ganzen künstlichen Süßstoffe aller Art komplett verbieten. Die braucht im Grunde kein Mensch.
Die braucht keiner. Die braucht keiner, das muss man ganz deutlich so sagen. Das sollte man sein lassen. Und wie gesagt, den Zucker begrenzen.
Sie haben in Ihrem Buch diverse Beispiele für anti-entzündliche Lebensmittel aufgeführt. Beispielsweise der Radicchio. Andere Salate sind nicht darunter. Warum?
Nein, das Nein, kann auch
Zufall.
Andere
sein.
Okay. Das ist nur ein Beispiel gewesen. Also man kann sehr wohl natürlich Salate, Gemüse, das sind die beiden wichtigsten Dinge. Salate, Gemüse, Gewürze sind die oder die drei wichtigsten Dinge eigentlich für eine gesunde Ernährung und um auch abnehmen zu können.
Und auch im Sinne der Entzündungsvorbeugung, die Sie jetzt ja besonders
absolut. Das ist genau der Punkt. Nicht? Die sekundären Pflanzenfarbstoffe, die da drin sind, deshalb sagen wir Eat the Rainbow, also die Vielfalt sozusagen der Farben sollte man beachten, wenn man Gemüse isst. Dann hat man sehr viele gute sekundäre Pflanzenstoffe. und die sind enorm hilfreich.
Da kommt der Radicchio dann, doch wieder zu seinem Recht, weil er halt rot ist.
Der Radicchio kommt zu seinem Recht,
ja. Absolut. Okay, welche sonstigen Produkte würden Ihnen da so einfallen, die man da ganz vorn auf dem Speiseplan haben sollte?
Alles, Gemüse, alles. Wir sagen, wichtig wäre etwa 500 Gramm am Tag. Das muss man sich mal vorstellen, das ist eine ganz schöne Menge.
Ja, wenn man das mal so in Wirsing umrechnet.
Nicht nur gerade die Vielfalt. Ja. Aber zum Beispiel nehme ich morgens in mein Müsli schon viel rohes Gemüse, ob das nur Paprika ist oder Kohlrabi, Fenchel, all das Möhren,
schneide ich mir da rein. Und Fenchel ins Müsli?
Ja, ins Müsli. Kann man ohne weiteres tun, denn das Rohe ist natürlich nochmal gut, das sollte man nicht gleich zu viel tun, das ist zu anstrengend für den Stoffwechsel, aber wer dran gewöhnt ist, kommt dann gut auf diese Vielfalt. Denn zu den 500 Gramm gehören auch noch Gewürze, Nüsse und so weiter. Das kann man alles dazu rechnen. Und wir sagen 30 verschiedene in der Woche. Also die Vielfalt ist wichtig.
Also müssen wir erstmal
jetzt drauf kommen.
Ich muss es mal aufzählen, ob überhaupt 30 verschiedene Gemüsesorten einfallen.
Sie kommen sicher nicht drauf, wenn Sie morgens, mittags und abends Wirsing essen.
Nee, das tue ich auch nicht. Das war jetzt gerade nur so ein Beispiel.
Ja.
Sie haben das Obst ja gerade schon angesprochen, beziehungsweise auch angesprochen, den künstlich zugesetzten Zucker im Apfelsaft beispielsweise. Ja. Selbst wenn es ein Bio-Apfelsaft ist aus dem Reform-Supermarkt, also wo man denkt, das ist eigentlich eine Tip-Top-Qualität. Ja. Ist der Zucker im Obst selber auch ähnlich problematisch? Also ich meine, wir sind jetzt ja im beginnenden Frühling. Ich sehe schon die Erdbeerzeit, dann die Kirschenzeit auf uns zukommen. Kann man sich Erdbeeren und Kirschen nach Lust und Laune reinziehen?
Erdbeeren und Kirschen sind dafür ein gutes Beispiel, gerade wenn es Sauerkirschen sind, da kann man ordentlich zu lang. Es ist aber so, der Fruchtzucker, also die Fructose in den Früchten, kann problematisch werden, wenn man zu viel nimmt. Das gilt zum Beispiel, was sehr viel Fruchtzucker hat, ist Banane, Ananas, Weintrauben. Wenn man zu viel Fruchtzucker hat, kann eine Fettleber entstehen. Und das ist etwas, was echt sehr problematisch ist, denn wenn die Leber nicht mal ordentlich funktioniert als Hauptstoffwechselorgan, kommt natürlich vieles durcheinander. Das ist klar. Der Fruchtzucker geht nämlich direkt in die Leber und wird dort verstoffwechselt. Anders als die Glucose, die geht ins Blut und wird durch Insulin in die Zellen gebracht. Die Fructose aber direkt in die Leber. Und die Leber schafft nur einen Teil zu verarbeiten, wenn man viel isst. Und deshalb sagen wir nicht mehr als 200 Gramm Obst und achtet auf fruktosehaltiges Obst, davon nicht zu viel. Beispiel, 2 Bananen die Woche sind völlig ausreichend.
Und dann ist also die süße Kirsche sozusagen eher so ein problematischer Fall als die Sauerkirsche.
Da würde ich die Sauerkirsche bevorzugen.
Ja. Pfirsich, Aprikose. Absolut.
Das Beste sind die Beeren.
Okay.
Heidelbeeren, Brombeeren, Himbeeren, die sind eigentlich die günstigsten.
Also ein Plädoyer für den bald bevorstehenden Sommer,
wenn man so will.
Genau.
Wunderbar.
Sie haben in Ihrem Buch, finde ich erstaunlich, beschrieben, den Kalorienkiller braunes Fett.
Ja.
Davon habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Ja. Was man selber auch befördern kann dadurch, dass man, wenn es kühl draußen ist, jetzt nicht warm eingepackt rausgeht, sondern eher so ein bisschen zu kalt angezogen. Ja. Früher hätte man gesagt, Mensch, pass auf, du holst dir eine Erkältung, du kriegst einen Schnupfen. Und Sie sagen, das ist gut. Wie passt das zusammen?
Also kühl ist damit natürlich nicht gemeint, dass ich einen stundenlangen Spaziergang mache im T-Shirt bei 10 Grad minus. Das ist nicht gemeint, sondern eine kurze Phase kühl. Oder dass man darauf achtet, dass die Wohnung eben, sagen wir mal, 18, 19 Grad, maximal 20 Grad hat und nicht wie die meisten heute 23 Grad. Man kann aber auch was Extremes machen. Man geht in die Kühlkammer. Bei minus 140 Grad geht man zack nur ein paar Sekunden hinein. Auch das hilft, braunes Fett. Die sind ja extra entwickelt worden für Patienten mit rheumatischen Erkrankungen.
Was ist denn jetzt braunes Fett eigentlich ganz genau? Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen.
Ja, braunes Fett haben die Kinder nach der Geburt zur Verfügung. Und das braune Fett kann anders als das übliche Fett selbst sozusagen sich abbauen und dadurch Wärme erzeugen. Die Babys haben das, weil sie noch nicht zittern können. Und wenn man nicht zittern kann, dann kann man auch keine Wärme selbst erzeugen. Und deshalb haben die braunes Fett. Und das verschwindet dann mit der Zeit. Also es ist ein Fett, was Wärme produziert und sich selbst abbaut. Also ein gutes Fett.
Okay, also Babys haben das sowieso, das
Babys haben
irgendwann.
Das.
Ja. Und bei Erwachsenen, habe ich es richtig verstanden, entsteht das durch beispielsweise
durch Kälte,
sowas, durch Einflüsse. Kälte ausschließlich oder auch durch Ernährung?
Nee, vor allen Dingen durch Kälte.
Mhm. Und wie wirkt das braune Fett jetzt genau im Körper? Was passiert da? Was
das heißt, kann man dieses braune Fett ist eine Quelle für innere Wärme.
Ja.
Und das Gute ist, es baut sich eben selbst ab. Während das andere übliche Fett sich nicht selbst abbaut. Da muss ich für sorgen. Und da sprechen wir über die Ernährung und alles Mögliche. Ja?
Das heißt, eine, sagen wir mal, zum Frösteln neigende Person,
ja,
die dann mutmaßlich vielleicht auch zu wenig braunes Fett hat, ist ja an ihrer Fröstlichkeit dann irgendwie zumindest mal indirekt auch ein bisschen selber mit Schuld?
Absolut. Sie kann was tun dagegen.
Plädoyer fürs gelegentliche Mal frieren, ja, und nicht unbedingt gleich die Heizung
gezieltes hochbringen. Frieren sozusagen.
Schlaf macht schlank.
Ja.
Das ist auch eine Erkenntnis, mit der viele Leute gut leben können.
Ja, das sind natürlich diejenigen, die dann 10, 11, 12 Stunden, das ist damit ja auch nicht gemeint, dass man sagt, je länger du schläfst, umso mehr nimmst du ab, sondern dass man versucht, einen regelmäßigen Schlaf zu haben. Für die meisten Menschen spielt sich das ab um 7, 8 Stunden. Das ist für die meisten Menschen gut und sicher dann gesund. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich Muskulatur habe, muss die auch in der Nacht versorgt werden. Und deshalb werden in der Nacht dann auch noch Fettzellen aktiviert, um Energie zu gewinnen, um die Muskulatur zu erhalten. Deshalb sagen wir immer, Kraftübung ist was Gutes fürs Abnehmen.
Das macht
auch Sinn.
Wenn
ich mehr Muskulatur
habe. Ja, ne? Kann ich mir vorstellen. Aber warum ist der ausreichende Schlaf jetzt so direkt fördernd auch fürs Abnehmen? Was passiert da im Körper?
Das gesamte vegetative Nervensystem kommt zur Ruhe, wenn ich ruhig schlafe. Und man muss sich so vorstellen, Stress ist entzündungsfördernd und Gewichtszunahme fördernd. Stress, weil bestimmte Hormone dann entstehen, also nehmen wir zum Beispiel mal Cortison. Das ist so ein Hormon, was im Prinzip dick macht. Und das kennen wir ja auch, dass viele Menschen dann ein Mondgesicht entwickeln, am Körper deutlich mehr Fett haben. Das ist oft ein Cortison-Nebeninfekt, wenn man ihnen Cortison geben muss, aus irgendeiner medizinischen Indikation.
Das heißt, damit ist auch erklärt, dass wenn jemand, was weiß ich, unter Stress steht, privater Stress, ja, Beziehungsstress, ja, Berufsstress, dass er anfängt, auf Deutsch gesagt, zu fressen.
Ja, man zu fressen einerseits und eben Hormone zu aktivieren, die ungünstig wirken, ne? Die also Gewichtszunahme machen und auch Entzündung fördern. Und das geht aber immer um den chronischen Stress. Also Stress kann ja auch was Gutes sein. Da möchte ich mal eine Lanze für den Stress brechen, genau. Dass man dann aktiv wird und loslegen kann. So. Aber der chronische Stress, der heute offenbar immer mehr zunimmt, das sehen wir ja in der Arbeitswelt, auch in privaten Situationen oder in der Weltlage, überall Stress. Und wenn man in so einer Großstadt lebt und dann immer noch abends Tagesschau anguckt und da fallen die Bomben und Menschen sterben und so weiter, dann ist uns gar nicht mehr so richtig bewusst, was das eigentlich für Stress auslösen kann. Ja?
Aber der Stress ist da und oft nicht zu bekämpfen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man ernährungsmäßig dann damit um?
Ja, vor allen Dingen ist die Frage, wie gehe ich mit Stress um? Das ist eine Lanze für Entspannungsübungen, Meditation, all diese Dinge, die das vegetative Nervensystem, was ja unseren ganzen Bereich unterhalb des Zwerchfells reguliert, also den ganzen Stoffwechselbereich, Parasympathikus und Sympathikus sind die beiden großen Zügel des vegetativen Nervensystems, dass das zur Ruhe kommt. Das ist wichtig und deshalb möchte ich eine Lanze brechen für sowas wie Entspannungsübungen und Meditation.
Sie sind nicht nur Arzt, sondern auch mal Soziologiestudent gewesen oder sogar mit Abschluss? Ne?
Nein, nur die Heilpädagogik, die habe ich abgeschlossen.
Ja. Ja. Würden Sie sagen, dass Ihr Weg zur Medizin und Ihr Zugang zur Ihr Verhältnis zur Medizin, Ihr Verhältnis zur Gesundheit, zur Vorbeugung, zu dem, was Sie heute schon jetzt sehr großflächig angesprochen haben, durch diese biografische Erfahrung aktiv gefördert wurde?
Absolut. Absolut. Ich habe 5 Jahre in einem Kinderheim gelebt. Und da bin ich dann hinterher Heilpädagoge geworden und habe gemerkt, jetzt möchte ich das noch vertiefen, dieses Thema. Wie kann ich sozusagen Menschen helfen, gesund zu bleiben? Das würde aber unser heutiges Gesundheitssystem auf die Füße stellen. Nicht? Heute alle Beteiligten verdienen Milliarden an der Krankheit, nicht an der Gesundheit. Und solange wir dieses System mit den Kosten nicht klarkommen, bevor es sich nicht wieder auf die Füße stellt, bezahlt werden müsste die Gesundheit. Das würde Prävention bedeuten. Und die Menschen anzuleiten, und das ist unsere Sendung ja auch, selbst etwas für sich tun zu können. Sie erfahren ja sonst nirgendwo etwas, was sie in ihrem Alltag für sich tun können. Also mein Plädoyer ist da eindeutig, etwas Grundlegendes an unserem heutigen sogenannten Gesundheitssystem zu verändern.
Dazu passt ja, dass ja auch gewisse Zivilisationskrankheiten enorme Kosten in der Krankenversicherung Absolut. Auslösen, wo man gar nicht weiß, wer soll die eigentlich noch bezahlen.
Naja, solange so viel daran verdient wird, sind ja auch die Krankenhäuser noch privatisiert, also Wirtschaftsunternehmen betreiben sie, solange so viel an Krankheit verdient wird, einschließlich Pharmakonzerne, gibt es so viele Interessen zu verhindern, dass das Gesundheitssystem auf die Füße, nämlich Gesundheit, gestellt wird, ganz gering.
Wie optimistisch sind Sie, dass das irgendjemand in den Griff bekommt? Oder müssen wir erst noch sozusagen noch tiefer ins finanzielle Elend der Gesundheitskosten absinken?
Ich glaube, dass es viele eigentlich heute schon ein Stück verstehen. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ich würde heute ganz klar eine Zuckersteuer machen. Politisch müsste man eingreifen. Ich würde die Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse senken. Das wären schon so Maßnahmen, die die Politik veranlassen könnte. Aber es gibt so viele Interessenverbände, die dem entgegenstehen. Und da bin ich im Augenblick noch wenig optimistisch.
Klappt das im Ausland besser?
Das kann man nicht sagen. Also es ist im Prinzip, das Grundprinzip ist ja in der gesamten westlichen Welt so. Und früher wurde ja tatsächlich ein Arzt, also das ist aber natürlich Jahre, Jahrhunderte her, dafür bezahlt, dass seine Patienten gesund blieben.
Ja, eigentlich toll, ne? Ja. Wär super. Ja, ja. Warum sind wir eigentlich so, wir Menschen? Warum sind wir so scharf auf Zucker, auf Fleisch, auf Alkohol? Ist ja alles irgendwie lecker, natürlich, klar, das finden wir gut. Warum sind wir da so scharf drauf, obwohl da zumindest viele wissen, dass es uns eigentlich nicht gut tut?
Also ich glaube, so ein Grundproblem ist, früher hieß es ja, sie wissen nicht, was sie tun. Heute würde ich es umdrehen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Wir wissen eigentlich heute ganz viel zu dem Thema, aber wir kriegen es nicht umgesetzt. Also Zucker zum Beispiel bewirkt durch den süßen Geschmack immer wieder Auswurf von Glückshormonen. So. Dann kommt dazu, wenn ich Zucker esse, Insulin steigt, senkt den Zuckerspiegel rapide, auch bei Weißmehl übrigens passiert das Gleiche, geht rapide runter. Und dieses Runtergehen bedeutet wieder den Zwang und den Drang und den Jieper nach neuem Süßen.
Aber ist auch komisch, dass es auch hormonell im Grunde genommen gesteuert ist, was ja eigentlich dann auch wieder ganz normal ist, dass der Körper durch Hormone gesteuert wird.
Aber das kann man eigentlich heute wissen, dass das so ist. Das bedeutet aber, ich muss mal ein Stück an mir arbeiten und mir auch vor Augen führen, was tue ich da mit mir. Wir machen es ja häufig so, dass wir den Patienten ihren Wochenvorrat zeigen, was sie so in einer Woche an Süßigkeiten gegessen haben. Und wenn wir das auf den Tisch legen, dann sind sie oft völlig von den Socken und sagen, das ist ja furchtbar. Also diese Aufwacherlebnisse zu sagen, so, ich habe es ja eigentlich in der Hand und lass mich aber jetzt einfach nur treiben, das müsste vorbei sein.
Dazu passt, dass Sie in Ihrem Buch immer vom Feuer im Körper sprechen, bei den Entzündungswirkungen oder Entzündungsprozessen. Das Feuer im Körper.
Ja, das Feuer im Körper ist ja so, dass da, wo chronische Entzündungsprozesse sind, werden Gewebe, Strukturen verändert, abgebaut, zerstört. Das ist bei Arthrose so. Das ist aber auch bei Arteriosklerose so, nämlich die Gefäßinnenwände. Das ist bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen so, also Morbus Crohn, Colitis ulcerosa. Überall kommt es zur langsamen chronischen Zerstörung, von der wir nicht viel merken, weil es eben nicht wie bei einer akuten Entzündung plötzlich irgendwo dramatisch wehtut oder ich irgendwie einen Arm nicht mehr bewegen kann oder sonst was. Das passiert ja nicht, sondern es passiert schleichend und so unterbewusst. Aber jeder kann heute wissen, mit bestimmten Dingen kann ich sowas bremsen und mit anderen Dingen fördere ich das.
Sehr mutmachende Dinge haben wir heute erfahren in Leute. Lassen Sie uns zum Schluss noch auf die Ostertage, Karfreitag bis Ostermontag blicken, wo ja gut gegessen wird, was wir natürlich jedem auch gönnen.
Ja.
Beispielsweise am Karfreitag ein ordentlicher Fisch.
Ja.
Die Reihenfolge macht es da auch aus. Da kann man durchaus auch alte Gewohnheiten, sagen wir mal, ein bisschen korrigieren. Ich habe so was Sinngemäßes gelesen, vorher schon mal so ein bisschen was im Mund haben, bevor das eigentliche Essen losgeht.
Ja.
Ist ja das, was man den Kindern sagt, bloß nicht vor Mittagessen noch essen, dann hast du gleich keinen Hunger mehr fürs Mittagessen.
Ja.
Aber gesund ist es irgendwie dann schon.
Ja, die Reihenfolge ist nicht unwichtig. Also wichtig ist zum Beispiel, dass erstmal der Körper etwas zu tun bekommt, der Gesamtstoffwechsel. Also wenn ich Gemüse oder Salat am Anfang esse, dann in der Mitte Stück Fisch oder Stück Fleisch und am Ende zum Beispiel die Nudeln oder Kartoffeln. Dann sind die Kohlenhydrate gut sozusagen eingebettet, weil das andere schon da ist, macht nicht mehr so einen hohen Zuckerspiegel und fördert nicht mehr so viel Insulin, sondern der Zuckerspiegel bleibt weitgehend glatt. Eine Reihenfolge ist eben insofern auch wichtig.
Das heißt, wir würden dann sozusagen die Jahrzehnte oder Jahrhunderte alte deutsche Esskultur über den Haufen werfen, dass wir alles auf einen Teller packen.
Und Gemüse, alles gleichzeitig.
Salat, Fleisch,
man kann trotzdem alles auf einem Teller haben.
Nur
Reihenfolge.
Genau, dann hat man nicht so viel Abwasch.
Ja.
Sehr schön. Dr. Jörn Klaasen, Ernährungsmediziner, einer der vier Ernährungsdocs, zu Gast in SWR1 Rheinland-Pfalz-Leutig. Danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Wir haben eine Menge hochinteressanter Dinge gelernt von Ihnen. Dankeschön dafür.
Ich bedanke mich auch.
Und zum Schluss von Leute kommt immer dieser Rucksack ins Spiel und ein Geschenk, das ich Ihnen als Dank überreichen darf. Und das ist, ich finde, bei einem Mann, der ja ganz offenbar keine 20 mehr ist, und aber mit Essen zu tun hat, finde ich ein Kochen und Genießen mit Loriot.
Ach,
eine ganz gute Geschichte,
toll.
Vielleicht für die Rückfahrt Richtung Norddeutschland.
Ja.
Darf ich Ihnen gerne überreichen.
Vielen, vielen Dank.
Danke Ihnen nochmal ganz herzlich.
Ja.
Alles Gute, Gesundheit sowieso. Also Sie sind ja so strahlend gesund, da muss ich mir gar keine Sorgen machen. Alles Gute.
Ich und danke Ihnen auch Tag. Für das Gespräch.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.